Ja, diese Lieder und auch für die Zeit des Gebetes. Ich kann mich gut erinnern, als ich das letzte Mal hier war, dass ich selbst sehr ermutigt aus dem Gottesdienst nach Hause gegangen bin, auch wie ihr diese Anliegen mit aufgenommen habt. Und das ging mir eben auch so, als ich hier gesessen habe. Und es ist schön, dass ich nicht nur euch etwas bringe jetzt mit der Predigt, sondern dass ihr mir damit auch etwas mitgebt. Dankeschön. Ja, die Adventszeit beginnt. Die erste Kerze brennt. Advent ist für mich so eine Zeit von Dunkelheit und Licht. Dunkelheit rein von der Jahreszeit her. Man sieht ja nicht so sehr viel Sonne in dieser Jahreszeit. Am Abend fragt man sich am Nachmittag so, ist es schon 10 Uhr oder was? Und dann ist es gerade mal irgendwie kurz nach 5 oder so. Sehr viel Dunkelheit, man kommt so aus dem November, so der November-Blues, vielleicht noch so ein bisschen in den Knochen, regnerisches Wetter manchmal. Und dann brauchst du manchmal nicht viel an schlechten Nachrichten und irgendwie drückt das auf die Stimmung. Weiß ich, wenn man so Sachen hört wie neue Variante in Südafrika und sonstige Sachen, vielleicht sind es aber auch ganz andere Themen bei euch, die euch auf die Stimmung schlagen. Und dann ist Advent aber eben auch die Zeit der Lichter, ne? Die Kerze, diese schöne Symbolik, 1, 2, 3, 4, viele Lichter, die man überall sieht in der Dekoration. Und natürlich, wir erinnern uns dran, wie Jesus gekommen ist dann an Weihnachten, das Licht der Welt, und wie er wiederkommen wird als das Licht der Welt, das alles überstrahlen wird. Heute in der Predigt geht es auch um ein Stück weit, es kommt auch vor, Dunkelheit und Licht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das auch in unserem Jubiläumsheft von der Zeitschrift abgebildet ist. Könnt ihr euch nachher gerne mitnehmen. Ich habe auch so kleine Bilder, ihr seht es hier. Die könnt ihr aber, wenn ihr wollt, euch gerne hinten auch mit nach Hause nehmen, wenn ihr über die Predigt nochmal nachdenken wollt in der nächsten Woche. Es geht um ein Altarbild. Dieses Altarbild, das wir hier eingeblendet sehen. Und ich möchte ein paar Dinge dazu sagen. Wenn man das richtig verstehen will, das Altarbild, muss man wissen, wo das eigentlich herkommt, aus welcher Kirche. Ich habe vorhin von dem Völkermord an den Armeniern gesprochen. Es war so, dass 1915 bis 17 die meisten Armenier deportiert wurden aus dem Osten der Türkei heraus, an Aleppo in Nordsyrien vorbei, bis zu diesem Ort, der hier rot markiert ist, Deir ez-Zor. Und im Umfeld dieser Stadt in der syrischen Wüste sind Hunderttausende Armenier, hat man dort verhungern und verdursten lassen, ganz grausam. Der Name Deir ez-Zor steht für die Armenier für ja, das Dunkelste in ihrer Geschichte. Das ist so, wie wenn Juden, wenn man von Auschwitz spricht oder dann, was klingt dort mit? Dort in Deir ez-Zor, am dunkelsten Punkt ihrer Geschichte, haben die Armenier eine Kirche gebaut. Und in dieser Kirche ist das hier das Altarbild. An den dunkelsten Ort ihrer Geschichte stellen die Armenier den gekreuzigten Christus. Und das war für mich schon so die erste Überlegung, der erste Gedankenanstoß. Wenn ich mal so überlege, was ist dunkelster Ort meines Lebens? Was ist Tiefpunkt in meinem Leben, in eurem Leben? Ich weiß nicht, an was ihr da denkt. Vielleicht Dinge aus der Vergangenheit, die immer noch schmerzen, über die man nicht wegkommt. Vielleicht ist es aber auch ganz aktuell irgendetwas, wo ihr dacht, das ist schwierig zu tragen. Und mein erster Gedanke war so, vielleicht ist es gut, das so zu machen wie die Armenier, den gekreuzigten Christus mal so symbolisch genau dort reinzustellen, genau an diesen Ort und zu gucken, was er dort macht. Die Armenier stellen den gekreuzigten Christus in den dunkelsten Ort ihrer Geschichte. Schauen wir uns das Bild mal an. Was zeigt das Bild? Es zeigt den gekreuzigten Christus. Er hat die Augen geschlossen und man hat den Eindruck, er ist schon völlig am Ende, erschöpft. Und unten sieht man diese Menschentraube mit ganz verschiedenen Menschen, ein bisschen verdeckt unten durch dieses Kreuz, das ja vor dem Bild steht. Hier eine Mutter, die ihr Kind
dem Gekreuzigten entgegenstreicht, den Mann mit Vollbart, könnte irgendwie ein Jünger zur Zeit Jesu sein, andere Gesichter, ganz verschiedene Menschen. Aber ich glaube, was man versteht, wenn man weiß, wo diese Kirche steht, dann zieht man sehr schnell die Verbindung und sagt, das sind die in die Wüste deportierten Armenier. Man sieht hier unten diese Menschentraube, die geht so über, ne? In dunklen, aufgewirbelten Staub, so braun-grau alles. Und man hat diese Assoziation, das sind die in die Wüste deportierten armenischen Christen, die in ihrer Not sich Jesus entgegenstrecken, in dieser schwierigen Situation, in der sie sind. Jesus, die einzige Hoffnung, die sie ja noch vor Augen haben. Auf mich hat das Bild einen ganz starken Eindruck gemacht, als ich das erste Mal gesehen habe in dieser Kirche. Und das hat mich so daran erinnert, es hat so einen starken Eindruck gemacht, weil es für mich so ein bisschen symbolisiert, was Glauben eigentlich ausmacht, unseren christlichen Glauben. Und ich möchte deswegen das heute mal so überschreiben: Glauben heißt, sich an Jesus hängen. Glauben heißt, sich an Jesus hängen. Die Bibel bezeugt uns mit seiner Menschwerdung an Weihnachten, mit seinem Leben, seinem Sterben, seiner Auferstehung hat Jesus Christus alles vollbracht, was wir brauchen. Und Paulus formuliert es einmal so: In ihm, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Die ganze Fülle Gottes ist in Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und dann fährt Paulus fort und sagt: Und an dieser Fülle Gottes habt ihr Teil in ihm, in Jesus. Wenn ihr die Fülle Gottes wollt, wo findet ihr die? Ihr findet sie in Jesus Christus. Nicht irgendwo sonst, sondern in Jesus Christus ist all das, was Gott für euch bereithält. Im Neuen Testament finden wir an fast 200 Stellen, vor allem bei Paulus, diese Formulierung: In Christus ist A, B, C. Und dann wird aufgezählt. Die ganze Fülle Gottes. Vielleicht mal ein paar Beispiele. In Christus, was haben wir in ihm? Erlösung, Vergebung, ewiges Leben, Freiheit, Segen, Leben, Stärke, Hoffnung, Auferstehung. In ihm sind wir eine neue Kreatur. In ihm sind wir Kinder Gottes. In ihm sind wir Erben. In ihm sind wir vollkommen gemacht. In ihm sind wir auserwählt. In ihm sind wir beauftragt. Und. Ich könnte weitermachen. All das in der Person Jesus Christus. Und das Neue Testament ist voll davon, was in Jesus Christus zu haben ist. Und im Neuen Testament geht es eben nicht um einen allgemeinen Gottesglauben, wie es den an anderen Stellen, in anderen Religionen vielleicht auch irgendwie gibt, sondern es konzentriert sich wirklich in dieser Person Jesus Christus. Und daran entscheidet sich alles, an ihm. Das, was wir zutiefst brauchen, bekommen wir in ihm. Glauben heißt, sich mit seinem Leben an Jesus hängen. Das ist eigentlich, was Glauben aussagt. Die Verbindung mit ihm eingehen. Sein Leben mit seinem Leben verbinden. Auf ihn vertrauen. Mit meinen Bedürfnissen, meinen Sorgen, meinen Nöten, meinen Freuden mich an ihn hängen. Wenn man noch mal so bewusst auf das Bild schaut, dann kann einem natürlich eine Frage kommen. Diese Armenier wenden sich in ihrer Not an Jesus Christus, sie hängen sich an ihn, aber hilft ihnen das denn in diesem Moment? Das ist ja die Frage, die einem da kommen kann. Ich habe vor einiger Zeit, als ich was zu dem Bild gesagt habe, ist konkret später jemand auf mich zugekommen und sagte: Ja, aber die waren in so tiefer Not, haben die jetzt überlebt, weil sie sich im Gebet an Jesus Christus gewendet haben? Einzelne vielleicht, ja, die Gott gerettet hat. Aber sicher nicht alle. Was kann dieser Christus hier denn tun? Er hängt ja selbst am Kreuz, hilflos, angenagelt. Naja, schauen wir mal genau hin, angenagelt. Ich denke, ihr könnt es erkennen, nur der eine Arm. Was ist eigentlich mit dem anderen Arm? Einige Leute haben gesagt, das ist ein Hinweis schon auf die Auferstehung. Jesus ist ja nicht nur der, der einfach gekreuzigt wurde, der hilflos war und umgebracht wurde, sondern er ist ja auch der machtvoll von Gott auferweckte, der auferstandene Herr, der heute lebt, dem alle Macht gegeben ist und der eingreifen kann, zu dem wir uns wenden können im Gebet, der mit seinem Heiligen Geist da ist.
Ich habe gedacht, für mich steht dieser Arm aber auch noch für etwas anderes, der hier nicht mehr am Kreuz ist. Ich habe mir überlegt, wo ist dieser Arm? Was macht er? Und dann habe ich genau auf dem Bild geguckt. Ihr könnt es nachher mal bei dem Bild auch machen. Ich habe die Hand nirgends gesehen. Sie ist nirgends zu erkennen. Aber für mich ist eigentlich völlig klar, was die Hand macht. Der Arm ist mittendrin in dieser Menschenmenge und er hält diese Menschen und er zieht sie zu sich. Der unsichtbare Arm ist mittendrin in dieser Menschenmenge, um sie zu halten und um sie zu stützen, um sie zu sich zu ziehen. Und gerade weil Jesus Christus hier selbst am Sterben ist, finde ich, vermittelt dieses Bild, diesen Eindruck dieser ungeheuer engen Verbindung zwischen diesen Menschen und ihrem Herrn Jesus Christus. Ich habe so gedacht, ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Nähe und diese Verbundenheit genauso stark wäre, wenn da die Menschen sterben und dann in einer gewissen Entfernung sitzt Jesus so bequem auf dem Thron mit seinem Zepter, ganz entspannt. Nein, diese Nähe ist gerade da, weil Jesus Christus an der Seite dieser Menschen stirbt. Und für manche Armenier war das in ihrer grausamen Geschichte, die sie ja zu bewältigen hatten, die Überlebenden, eine große Hilfe. Der Gott, an den wir glauben, er hat unser Schicksal geteilt und er hat es durchlebt. Er ist Mensch geworden, er ist freiwillig hinabgestiegen in das menschliche Leid. Und Jesus Christus hat als Mensch all das erlebt. Armut und Verfolgung, Verrat, Folter, Schmerzen, Tod. Er kennt das ganz genau. Und warum hat er all das auf sich genommen? Einfach um nah bei uns zu sein, um an unserer Seite zu sein. Das ist das, was er möchte. Er möchte mit uns verbunden sein für Zeit und Ewigkeit. Und deswegen ist er mitten hineingekommen in dieses Leid dieser Welt und er hat es getragen. Als Menschen aus dem Westen fällt es uns ja ungeheuer schwer, das Leid in der Welt zu sehen oder, wenn ich es mal persönlich sage, auch im eigenen Leben Dinge zu erfahren, die ganz schwierig sind und trotzdem zu glauben, dass Gott ein liebender Vater ist. Da tauchen ja dann immer wieder bei uns Fragen auf. Ne? Dass manche Leute sagen, wie kann man nach dem Grausamen, was in der Welt passiert ist, nach Völkermorden, wie kann man da eigentlich noch an Gott glauben? Das ist für uns manchmal schwer zusammenzukriegen, das Leid in der Welt und Gott der Liebe. Wo ist Gott, wenn sowas passiert? Oder wo ist Gott, wenn das und das in meinem Leben passiert? Das sind Fragen, die ja häufig schwierig sind. Manche Frage, denke ich, werden in dieser Zeit auch noch keine endgültige Antwort finden. Das ist so. Aber umso mehr hat mich dieses Bild beeindruckt, dieses Zeugnis armenischer Christen, die tatsächlich selbst einen Völkermord erlebt haben und die ihre Antwort geben auf die Frage, wo ist Gott? Mitten im Leid, wo ist Gott? Und die ihre Antwort geben und sagen, da ist Gott. Er ist mittendrin. Er ist der Gott, der hinabgestiegen ist in unser Leid. Er ist der Gott, der mit uns leidet und stirbt an unserer Seite. Auch wenn wir in dem Moment vielleicht nicht sehen oder es schwerfällt, uns zu glauben, das ist das Zeugnis, dieses Altarbild. Genau da ist Gott, mittendrin. An unserer Seite. Er hat all das erlebt und er kennt das. Und vielleicht möchte ich so sagen, dass wir uns jetzt einfach mal zusprechen heute Morgen von unseren armenischen Glaubensgeschwistern. Wenn du dich fragst, wo ist Gott jetzt in dieser Situation in meinem Leben? Dieses Zeugnis armenischer Christen, er ist da. Er ist genau da, auch wenn du ihn vielleicht nicht siehst. Aber er kennt das, was du durchmachst, weil er selbst Mensch war. Vielleicht kannst du seine Hand nicht sehen, wie diese Hand, die man schlichtweg nicht sieht. Aber er ist da und er hält dich. Und wenn du im Moment nicht die Kraft hast, dich an ihn zu halten, dann hält er dich und er bringt dich durch. Er ist an deiner Seite. Noch eine Beobachtung von diesem Bild. Am Kreuz oben steht ein Schild mit einigen armenischen Buchstaben. Und es ist die Abkürzung für die armenische Übersetzung von Jesus von Nazareth, König der Juden. Uns wird ja im Neuen Testament berichtet von diesem Schild Inri, das dort stand. Hier ist es praktisch die Abkürzung der armenischen Übersetzung. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das Interessante ist aber, man könnte das auch, die Abkürzung könnte auch für etwas anderes stehen, nämlich für die Übersetzung von Jesus von Nazareth, König der Armenier. Das ist genauso möglich. Und ausgehend von dem habe ich nochmal auf dieses Bild geschaut, wie die Menschen dort stehen und wie sie sich Jesus Christus entgegenstrecken. Und ich dachte, ja klar, sie strecken sich ihm ihre Hände ihm entgegen als Menschen, die Hilfe von ihm wollen. Aber sieht es nicht ein Stück weit auch aus wie Hände, die zum Lob erhoben sind? Du bist unser König, du bist unsere Hoffnung, du bist unser Herr, du bist Jesus Christus, unser König. Und da musste ich denken, was für eine Situation des Lobpreises. Wenn wir Lobpreis hören, dann denkt man ja intuitiv eher dran, vielleicht, obwohl wir alle wissen, dass es nicht nur so sein muss, aber man denkt ja eher, ich bin irgendwie dankbar über das Gute, was Gott mir schenkt. Ich freue mich und ich komme zu ihm und ich danke ihm für all das Gute, was er mir tut, strecke mich ihm entgegen, bedanke mich bei ihm, lobe ihn, feiere ihn. Aber wir können Gott doch auch durch das ehren, dadurch ehren, dass wir uns ihm entgegenstrecken, einfach so, wie wir sind und indem wir das bringen, was gerade in uns ist. Vielleicht gerade in diesen Zeiten, wo es uns nicht gut geht, dieses Zeugnis, du bist auch jetzt mein Gott, du bist auch jetzt meine Hoffnung. Und vielleicht spüre ich dich nicht, vielleicht verstehe ich dich im Moment nicht. Und genau damit komme ich zu dir, weil du mein Gott bist. Ich muss an die Psalmenbeter denken. Die Psalmen finden wir ja immer wieder. Das ist ja manchmal echt krass, was in den Psalmen steht, wie die Menschen dort zu Gott kommen. Mit ihrer Enttäuschung, ihrem Zorn, ihrer Wut. Aber sie gehen eben zu Gott damit und bringen zum Ausdruck, du bist mein Herr, du bist unser Herr. Und ich musste so denken, vielleicht ist es gut, manchmal zu Gott zu kommen, einfach mit zu sagen, selbst wenn wir sagen müssen, meine Hände sind jetzt leer und alles, was ich zu bringen habe, sind meine Fragen und mein Zweifel. Aber das bringe ich dir, weil du mein Herr bist. Und ich musste so denken, vielleicht freut sich Gott darüber noch viel mehr als über so ein leichtes Lob, das uns sehr gut und leicht über die Lippen geht, dann, wenn es uns gut geht. Franz von Sales hat mal den schönen Satz gesagt, in Zeiten, in denen du Gott keine saftigen Früchte bringen kannst, bring ihm Gedörrte, wenn nur dein Herz bei ihm ist. Ich fand das wunderbar. In Zeiten, in denen du Gott keine saftigen Früchte bringen kannst, bring ihm Gedörrte, wenn nur dein Herz bei ihm ist. Ja, und noch ein allerletzter Eindruck von diesem Bild, der für mich ganz wichtig ist. Wenn man so nach oben schaut auf diesem Bild, dann geht oben im Himmel diese Farbe, ganz unten ist so dieses erdfarbene Graue, das Dunkle. Und wenn man nach oben geht, geht es ins Helle über. Und man sieht so einen hellen, gelben Schein. Vielleicht denkt man zuerst, da brennt es irgendwie im Hintergrund und dann man denkt an einen Scheiterhaufen oder irgendwas Schlimmes. Für mich ist es aber definitiv etwas anderes, was dort passiert. Für mich ist das der Himmel, der aufreißt über dem gekreuzigten Christus. Und ich musste so an die Taufe Jesu denken, Matthäus 3, wo der Himmel sich öffnet über Jesus und diese Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weil über Jesus der Himmel geöffnet ist und über dem Kreuz, da hat er ja die Verbindung zum Vater im Himmel geschaffen wieder. Er hat sie ermöglicht. Es gibt dieses, wir lesen das, wie der Vorhang im Tempel auseinanderriss in dem Moment, als Jesus gekreuzigt wurde. Der Himmel öffnet sich und Gottes Wohlgefallen und Gottes Liebe ist über seinem Sohn und damit auch über den Menschen, die sich an ihm hängen. Nicht wegen dem, was sie sind, nicht an uns, wegen dem, was wir zu bringen haben. Nicht, weil wir so sündlos sind, aber weil wir uns an Jesus hängen, gilt das für uns. Das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Gottes Liebe, Gottes Zuwendung gilt uns. Und er geht mit, er kommt mit dem Heiligen Geist in unser Leben, wenn wir uns an Jesus Christus hängen. Und er geht mit an den sonnigen Tagen und an den ganz dunklen Tagen. Selbst durch das Tor des Todes. Er bringt uns an sein Ziel, weil er uns liebt. Und das Ziel ist das vollendete Reich Gottes. Wir dürfen jetzt schon beten, Herr, dein Reich komme. Lass es uns schon Stück für Stück sehen und erleben, wie Menschen heil werden, wie Dinge sich verändern, wie Friede einkehrt wieder im Libanon und in unserem Land und überall. Herr, komm schon jetzt. Und da, wo es noch nicht passiert, dürfen wir freudig diesem Ziel entgegenleben, dass er wiederkommt und dass er sein Reich vollenden wird, dass er aller Not, aller Ungerechtigkeit ein Ende macht, dass er uns vollendet, alle Unvollkommenheit in unserem Leben. Sie wird vorbei sein, wenn wir eines Tages bei ihm sind. Dein Reich komme. Auch das ist Advent. Wir schauen voll freudiger Erwartung nach vorne auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich vollendet, das er jetzt schon baut. Inmitten einer manchmal dunklen Welt dürfen wir freudig dem Licht entgegenleben. Wir leben nicht der Dunkelheit entgegen, sondern wir leben dem Licht entgegen. Ich glaube, das ist für mich die wichtige Aussage vom Advent. In diesen vielen Themen, wo man manchmal wirklich sagen kann, boah, ich habe echt genug. Wir leben nicht der Dunkelheit entgegen, wir leben dem Licht entgegen. Und das Verrückte ist, wenn man an diesem Ort ist, in dieser Kirche, in der Ressort. Also vergegenwärtigt euch, das ist ein Ort, an dem man an einen Völkermord denkt, mit das Schlimmste, was es der menschlichen Geschichte überhaupt gibt. Und es ist kein Ort, der einfach nur irgendwie Verzweiflung und Weltuntergang ausdrückt, sondern diese ganze Kirche, wie sie gebaut ist, sie strahlt, das Licht von oben strahlt dort hinein, in diesen dunklen Ort. Und das ist für mich ein wunderbares Zeugnis. Über denen, die sich an Jesus Christus hängen, ist der Himmel geöffnet und sie dürfen trotz allem freudig dem Licht entgegenleben. Amen.